Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Heute zum Thema Weiter Himmel, stille Wege. In diesen Sommertagen machen wir in Domradio weltweit einen Ausflug in den Norden, wo es in der Regel ja auch etwas kühler ist als bei uns. Diese Sendung heute widmen wir ganz der Kirche in Skandinavien. Wie geht es den Menschen in der Diaspora? Welche Chancen und Möglichkeiten liegen vielleicht auch in ihrer Situation? Unser Thema in den kommenden 2 Stunden. Ich bin Matthias Friebe. Schön, dass Sie dabei sind. Weiter Himmel, stille Wege. Unter diesem Titel hat das Bonifatius-Werk ein neues Buch herausgegeben, das erst vor wenigen Tagen auf dem Libori-Fest in Paderborn vorgestellt wurde. Die Autorin Sibylle Hardegger ist 2,5 Jahre lang Pilgerwege in Skandinavien abgelaufen oder abgefahren und hat dabei manche neue Entdeckung gemacht. Nicht nur die großen Pilgerwege wie der Jakobsweg nach Santiago de Compostela haben etwas zu bieten, sondern auch die Wege durch Skandinavien und Island.
Man trifft nicht sehr viele Leute. Die Landschaft lädt ein, auch für das innere Pilgern. Man kommt zur Stille, man kann seinen Gedanken nachhängen. Und was wunderschön ist, an diesen Pilgerwegen gibt es auch viele Kommunitäten, alte Klöster, die man da besuchen kann, wo man auf sehr lebendige Klostergemeinschaften trifft. Und das ist nur eine Bereicherung.
Unterstützt wurde die Schweizer Theologin durch das Bonifatius-Werk, das sich als Hilfswerk für den Glauben versteht. So ist der Generalsekretär des Hilfswerks stolz auf das Buch, das neben Reportagen und Reiseberichten auch eindrucksvolle Fotografien enthält. Monsignore Georg Austen.
Für uns im Bonifatiuswerk ist es wichtig, gerade auch die Länder, die nordischen Länder zu entdecken. Es sind oft ganz alte Pilgerwege, die heilige Birgitta, der heilige Olaf oder jetzt eben auch in Island die Marienerscheinung, die lange Zeit sozusagen nach der Reformation geschlummert haben. Wir entdecken dort alte Spuren des Glaubens, die diese Zeiten, diese Jahrhunderte überdauert haben und heute neu entdeckt werden. Und so verbindet sich für mich eben, dass wir heute diese alten Steine, diese alten Orte, wo es Atemräume des Glaubens gibt, besuchen können, aber genauso auch sehen, was sind heute die lebendigen Steine, die dort im Aufbruch sind, ganz im hohen Norden, wo Menschen auf Gott vertrauen, im Wege gehen, der Pilgerwege, auch für sich selbst Orientierung finden und sich des Glaubens vergewissern können.
Auf ihren Touren und Wanderungen über die Wege in Skandinavien und Island hat Sibylle Hardegger viele Erfahrungen und viele für sie zum Teil bewegende Erlebnisse gemacht. Ein Lieblingsweg hat sie allerdings nicht, sondern es ist vielmehr das Gesamtpaket, das sie beeindruckt hat.
Zum einen die Erfahrung der Landschaft, die Weite. Es ist sehr wenig dicht besiedeltes Gebiet, also man fühlt sich wirklich frei da. Das Licht, das einem mit reinnimmt, vor allem wenn man natürlich im Sommer pilgert, es wird fast nicht dunkel. Das ist eine ganz besondere Erfahrung. Und dann aber auch die Begegnung mit den Katholiken da im Norden. Es ist ja eine Diaspora-Kirche, es gibt sehr wenig Katholiken da. Und das ist schon immer eine besondere Begegnung, wenn man da im Niemandsland plötzlich auf ein Kloster trifft oder auf eine Gemeinde. Man wird sehr herzlich aufgenommen. Die Begegnungen mit den Menschen sind intensiv. Man kommt sofort miteinander ins Gespräch über den Glauben und ich finde das sehr, sehr bereichernd.
Das Buch Weiter Himmel, stille Wege ist im Kösel Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Und wir machen uns jetzt gleich auf unseren ersten Weg durch Skandinavien. Wir sind verabredet mit dem Bischof von Oslo, Bernd Eidsvik. Sie hören Domradio weltweit. Arme Kirche in reichem Land, so in etwa könnte man wohl die Kirche von Norwegen beschreiben. Unsere erste Station heute in Domradio weltweit zum Thema skandinavische Kirche. Wir fragen nach, wie geht es den Katholiken in der norwegischen Diaspora, wo ist Unterstützung erforderlich? Und das fragen wir bei Bernd Eidsvik, er ist der Bischof von Oslo. Guten Tag, Herr Bischof.
Ja, guten Tag.
Herr Bischof, arme Kirche in reichem Land, kann man das so zusammenfassen?
Ich fürchte, das ist eine wahre Beschreibung, weil unsere Katholiken sind zum 90%, fast 90% Einwanderer oder Flüchtlinge. Die versuchen sich hier in diesem Land zu etablieren. Die sind natürlich nicht unter den Leuten, die am besten verdienen und viele leben von sozialer Unterstützung nur.
Wie würden Sie sagen, wie geht es der Kirche, in der katholischen Kirche in Norwegen?
Der Kirche geht es gut, die wächst sehr schnell, vielleicht schneller als die Kirche eigentlich vertragen kann. Also in meiner Zeit, die letzten 8 Jahre, sind wir von etwa 42.000 auf 110 gewachsen. Und das ist ein großes Wachstum. Das Problem ist, dass es zu wenig von allem, zu wenig also von Kapazität in den Kirchen, zu wenige Priester, zu wenig Geld natürlich auch. Wenn ich sage, dass wir 110.000 in diesem Bistum registriert haben, würde ich auch annehmen, dass wir wenigstens 110.000 Katholiken noch haben, also wessen Namen und Adresse wir nicht kennen. Meldeamt tut das nicht für uns in Norwegen.
Welche besonderen Herausforderungen kommen da auf Sie in der Seelsorge zu?
Ja, dass wir ja also eine mehrfache pastorales Angebot in jede Pfarrei anbieten müssen, weil also die Katholiken, die aus Polen kommen, erwarten polnische Messen, was wir auch relativ gut ihnen also sie anbieten können. Und in jeder Pfarrei gibt es jetzt also ein polnisches Messangebot. Dann die andere große Gruppe, die Litauer, ähnlich, obwohl wir da nur einen litauischen Priester haben. Vielleicht bekommen wir noch einen im September. Die müssen das ganze Bistum jeden Monat besuchen. Ebenfalls das Messgebot auf Tamil, auf Tagalog, auf Vietnamesisch. In den größten Fällen können wir also bis 7 oder 8 Messen anbieten. Das ist ein wirkliches Bedürfnis.
Sie haben uns gerade schon gesagt, die Kirche wächst vielleicht schneller, als sie das eigentlich vertragen kann. Ist es eine besondere Aufgabe, die Sie als Bischof haben? Wie nehmen Sie Ihre Arbeit wahr?
Ja, also das habe ich vom ersten Augenblick so gesehen, dass meine Aufgabe ist es, also Raum und Seelsorger für die Einwanderer zu finden und auch die materiellen Mittel.
Wie würden Sie das Verhältnis der katholischen Kirche in Norwegen zu den reformierten Kirchen beschreiben, die ja von der Anzahl der Mitglieder eindeutig in der Mehrzahl sind?
Die lutherische Kirche in Norwegen war Staatskirche bis zu 2012. Im Großen und Ganzen haben wir ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen und sie sind auch uns oft behilflich, Gebäude zur Verfügung zu stellen. Also sie haben uns eine Kirche in Oslo zum Beispiel, lassen sie uns verwenden die ganze Zeit. Andere Orte lassen sie uns die Messe also zweimal oder öfter im Monat zur Messe verwenden. Also der gute Wille ist unbedingt vorhanden. Ich glaube eher, dass das die Probleme mit der norwegischen Kirche ist binnen dieser Kirche, also theologische Spannungen und auch ein bisschen Unsicherheit bezüglich der Richtung in der Zukunft, weil früher hat zum Beispiel die Regierung die Bischöfe ernannt, also jetzt tun sie das selber, gibt auch eine ökonomische Umstellung und sie wissen nicht eigentlich die Antworten auf allen Fragen. So, wir versuchen auch mit Ihnen solidarisch zu sein, obwohl wir viel kleiner sind.
Zukunft ist ein gutes Stichwort. Was erwarten Sie von den kommenden Monaten und Jahren? Wie wird es weitergehen mit der norwegischen Kirche?
Also ich glaube, wir werden statistisch auf 200.000 Katholiken kommen binnen 5 Jahren. Also das glaube ich ist eine Möglichkeit, wenn sich also mit der Ökonomie nicht Großes ändert. Das Wachstum, ökonomische Wachstum in Norwegen wird fortsetzen und wir brauchen Arbeitskraft vor allem aus Osteuropa und Polen und Litauen sind die zwei größten Gruppen, die wir haben. Also es gibt viel mehr litauische Katholiken in unserem Bistum, als es norwegische Katholiken gibt. Ich glaube auch, dass wir binnen 5 Jahren 4, 5 Kirchen neu eröffnen oder von der lutherischen Kirche kaufen können. Wir haben einen relativ guten Nachwuchs von Priestern. Also mit 2, 3 norwegischen Priesterweihen pro Jahr, also aus dem Bistum und 2, 3, ja, manchmal oft bis 5, die von Ausland zu uns kommen, um hier uns zu helfen. So die pastorale Seite ist eigentlich auch gut besorgt. Der Messbesuch bei uns ist gut. Also ich glaube, auch in den Fällen, wo die geografischen Entfernungen sehr, sehr groß sind, nicht unter 20%. In anderen Fällen noch, also viel höher.
Bernd Eidsvik, der Bischof von Oslo, zur Situation der norwegischen katholischen Kirche. Er bleibt noch einen Moment in der Leitung. Wir sprechen gleich über den norwegischen Patron und ein besonderes Bauprojekt. Bis hierher schon mal vielen Dank. Der heilige Olaf ist der norwegische Nationalheilige. Er wird besonders in Trondheim verehrt, dem größten Wallfahrtsort des Nordens im Mittelalter. Der Bischof von Oslo, Bernd Eidsvik, ist seit 2009 auch als Administrator für die Prälatur Trondheim zuständig und immer noch bei uns am Telefon. Herr Bischof, wie wichtig ist denn der heilige Olaf für Norwegen? Was ist das für ein Heiliger?
Der war der erste König, der eigentlich über ganz Norwegen regiert hat. War in Frankreich und England erzogen von christlichen Fürsten und hat europäische christliche Ideale für sein Königtum eingesetzt. Hat 10 Jahre friedvoll regiert und dann musste in Exil gehen wegen einer Koalition zwischen Adeligen und dem dänischen König, also die ihm zu mächtig waren. Er hat es als seinen Ruf gesehen, zurückzukommen, um die Christianisierung von Norwegen ganz zu vollziehen und die Gerechtigkeit im eigenen Königtum wieder einzusetzen und den dänischen König zu vertreiben. Da kam es zu einer großen Schlacht nördlich von Trondheim, heute Stiklestad. Der König hat wohl im Voraus gewusst, dass er verlieren würde und wahrscheinlich auch sein Leben verlieren würde. Hat dann trotzdem für seine Ideale für die Nation und für die katholische Kirche sein Leben hergeben wollen, was auch geschehen ist. Man sieht, dass er seine Ziele eigentlich erst nach seinem Tod erreicht haben, dass auch seine Feinde und Leute, die gleichgültig waren, ihn als heilig gesehen haben. Und also bei der Heiligsprechung waren auch viele von seinen Feinden dabei als Unterstützung von dieser Causa.
Der heilige Olaf wird besonders in Trondheim verehrt. Dort soll jetzt eine neue Kathedrale entstehen. Warum braucht Trondheim dieses neue Gotteshaus? Das bestehende wurde ja, wenn ich das richtig weiß, auch erst 1973 gebaut.
Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Also der Architekt, der noch lebt, hat uns erzählt, dass der alte Bischof, Bischof Rütt, wollte eine Kirche für 25 Jahre bauen, also als ein Provisorium. Und die Kirche zeigt jetzt, also nach 40 Jahren, dass die Schwächen bedeutend sind. Also es würde sehr viel kosten, diese Kirche zu renovieren. Die ist auch in so einer ziemlich brutalistischen Architektur gezeichnet und war nie eigentlich beliebt von der Gemeinde, besonders nicht von also Leuten mit osteuropäischen oder asiatischen Hintergrund. Sie finden also die Kirche zu wenig fromm, also vom Interieur und auch von der Ikonografie aus. So deswegen, und die Kirche ist auch viel zu klein, die Gemeinde in Trondheim zählt jetzt 6.000, als die Kirche gebaut wurde, waren es nicht einmal 600 da. So deswegen also müssen wir eine neue Kirche bauen mit also anderen Fazilitäten auch, also für Jugendarbeit, für Katechese, für Büros und so weiter.
Was ist da jetzt genau geplant? Was soll da entstehen in Trondheim?
Es entsteht eine Kirche, die ist fertig gezeichnet. Also einige Dinge sind nicht entschieden, für zum Beispiel Altar und Tabernakel und so weiter, aber wir wissen, wo sie stehen werden. Mit einer Kapazität von etwa 400, 450 Personen, die also ästhetisch, glaube ich, der Gemeinde gefallen wird. Und ich glaube auch, dass das also wie keine anachronistische Ikonografie dort einführen wollen, aber modern, aber nicht unbegreifbar für Leute, die aus einem sehr traditionellen katholischen Hintergrund kommen.
Wenn alles nach Plan läuft, wann soll die Kathedrale fertig sein?
Wir hoffen also, die Abreißbewilligung im Herbst zu bekommen und dann werden wir eigentlich nicht warten. Nachdem die Kirche abgerissen ist, wird es ungefähr eine Jahre Bauzeit geben. So spät 2014 im besten Fall, Frühjahr 2015 ist vielleicht realistischer.
Wir haben schon gesagt, die norwegische Kirche ist eine arme Kirche in einem reichen Land. Wer so eine Kirche baut, muss natürlich auch immer über die Finanzen sprechen. Ja. Wie teuer wird das Projekt wohl werden?
Ich nehme an, etwa 10 Millionen Euro.
Das heißt, Sie brauchen noch weitere Unterstützung?
Ja, wir haben auch also besonders aus Deutschland eine große Unterstützung bekommen oder man hat uns das versprochen, also die deutschen Bischöfe, das Bonifatiuswerk und auch andere stehen sehr verständnisvoll zu unseren Bedürfnissen. Wir haben auch ein gewisses Eigenkapital. Also ich glaube, ökonomisch ist das Projekt nicht unmöglich, obwohl natürlich die Prälatur auch Schulden auf sich nehmen muss.
Dann sage ich Danke an den Bischof von Oslo und Administrator für die Prälatur Trondheim, an Bernd Eidsvik. Wir haben über den Bau einer neuen Kathedrale für Trondheim gesprochen und über die Situation der Kirche in Norwegen. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Sie hören Domradio weltweit zur Kirche in Skandinavien. Noch weniger Katholiken als im Nachbarland Norwegen, das wir gerade schon kennengelernt haben in Domradio weltweit, leben in Finnland. Ungefähr 0,2% der Finnen sind katholisch. Im ganzen Land gibt es gerade einmal 7 Pfarreien. Absolute Diaspora. Hilfe für die finnische, aber auch die anderen skandinavischen Kirchen leistet das Bonifatiuswerk und deren Generalsekretär Monsignore Georg Austen ist gerade unterwegs in Finnland. Ich grüße Sie, Monsignore Austen.
Ja, guten Tag nach Deutschland.
Wo erreichen wir Sie gerade?
Ja, wir sind gerade in einem finnisch-orthodoxen Kloster in Valamo, wo wir mit einer Delegation des Bonifatiuswerkes und dem Bischof Teemu Sippo unterwegs sind, um einige Pfarreien zu besuchen. Und wir waren heute schon in einigen Gemeinden auch und sind jetzt dann gerade gelandet in diesem orthodoxen Kloster, wo wir eine Station machen. Wir werden sozusagen von unten und von oben nass. Es regnet kräftig. Und wir fahren natürlich durch viele, viele Seen hier.
Was ist der Grund Ihrer Reise?
Für uns ist wichtig im Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, dass wir natürlich die Beziehungen, die wir haben zu der Kirche in Nordeuropa und in Finnland, dass wir zum einen unsere Projekte besuchen, um eben auch einen guten Austausch zu haben, unseren Spendern und Spenderinnen berichten zu können, aber auch zu sehen, wie entwickelt sich die katholische Kirche hier in Finnland, wo können wir helfen, wo können wir unterstützen. Aber das andere, finde ich, ist noch viel, viel wichtiger, ein Zeichen unserer Gemeinschaft zu setzen, der weltweiten Kirche, dass wir eben zusammengehören, gemäß unserem Leitwort, keiner soll alleine glauben, und unsere Beziehung auch zu vertiefen. Und das finde ich ganz wichtig, eben die Menschen auch hier zu besuchen, wertzuschätzen, und so lernen wir gegenseitig voneinander. Und das sind so die beiden Gründe, die mich oder uns nach Finnland bringen.
Welche Projekte haben Sie sich da bis jetzt angesehen?
Also zum einen waren wir in Stella Maris, das ist ein Zentrum gerade für die Kinder- und Jugendarbeit. Dort war gerade auch eine Gruppe von Firmenbewerbern. Sie müssen sich vorstellen, hier sind ja enorme Weiten und die Jugendlichen sind in einer sehr starken Vereinzelung. Und zum einen bekommen sie dort etwas vom Glauben mit, aber zum anderen erleben sie auch die Glaubensgemeinschaft in ihrer Vereinzelung sehr international. Zum anderen waren wir in Kopio, dort wird eine neue Gemeinde auch entstehen. Man kann dort von der lutherischen Kirche eine Kirche kaufen, weil immer mehr Katholiken auch hier in Finnland dazukommen und man auch neue Kirchen brauchen. Dann waren wir heute Morgen in Veskala. Dort unterstützen wir gerade die Dachreparatur des Kindergartens, der Pfarrei, aber auch der Kirche. Dann waren wir natürlich in Helsinki. Das sind so die ersten Stationen, die wir gerade hinter uns haben. Und besonders freuen wir uns auch auf das Diözesanfest, das am kommenden Samstag gefeiert wird, wo Leute aus ganz Finnland zusammenkommen, um dort mit dem Bischof Teemu Sippo auch das Diözesanfest zu feiern.
Wie kann man denn der Kirche in Finnland effektiv helfen? Sie tun das ja vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht. Was muss man da tun, um dem Aufbau der Kirche zu helfen?
Also wir danken vor allen Dingen Spender und Spenderinnen, die über das Bonifatiuswerk mithelfen, dass Kirchen entstehen können, aber das vor allen Dingen auch in pastoraler Hinsicht hier die Glaubensweitergabe geschehen kann. Wir unterstützen dann auch über das Diaspora-Kommissariat alle in der Seelsorge tätigen Priester mit Gehaltsstützungen, mit Motorisierungshilfen, mit Bauten von Pfarrerwohnungen. Und das ist eben ganz wichtig, dass diese kleinen Gemeinschaften, diese wirklich kleinen Gemeinden, Sie müssen sich vorstellen, Finnland ist ungefähr so groß, etwas kleiner wie die Bundesrepublik. Und wenn dort 12.000 Katholiken leben, die registriert sind, dann braucht man eben auch Möglichkeiten, als Gemeinde zu leben, den Glauben weiterzugeben, sehr international, viele Migranten, die mit dabei sind. Aber es ist eine sehr arme Kirche in einem reichen Land. Und das stellen wir immer wieder fest, beeindruckend, vor allen Dingen, wie die Menschen auch zusammenkommen, unter welchen Bedingungen sie oftmals hier das Glaubensleben gestalten. auch in der Vereinzelung, in der sie leben, aber zum anderen auch eine Kirche im Aufbruch. Und das beeindruckt mich auch immer wieder, wie das auch gelingen kann, mit diesen wenigen Mitteln, aber trotzdem auch eine weltweite Kirche hier zu erleben. Das spiegelt sich wieder in der Besetzung der Priester, aber auch, wenn man in das Gemeindebild hineinschaut, aus der ganzen Welt, aus vielen Nationen, wo man hier eben auch mit auftaucht. Und dort kann man finanziell helfen, eben Projekte zu unterstützen. Aber zum anderen denke ich, ist auch wichtig, dass wir füreinander beten und voneinander lernen, wie Kirche eben in der Diaspora geht und was wir auch in Deutschland mitnehmen können.
Heißt das, Sie haben den Eindruck, die Hilfen, die Sie dort leisten, fallen auf fruchtbaren Boden?
Ja, also das kann ich wirklich so sagen. Und das Verhältnis auch zum Bischof Telmo Sippo, das ist schon freundschaftlich, und auch zu den Gemeinden, die Herzlichkeit, und was mir immer wieder begegnet, was dann fast beschämend ist, der Dank, wo ich dann immer nur sage, das kann ich nur an die Spender und Spenderinnen auch weitergeben, die das mit ermöglichen. Bei uns im Bonifatiuswerk, wir bekommen ja keine offiziellen Mittel, sondern können nur das auch weitergeben. Und es ist schon so, heute Morgen war ich im Kindergarten, wenn man dort erlebt, und es war auch ein deutsches Kind dabei, wenn man erlebt, wie dort auch in einem katholischen Kindergarten man zusammen leben kann, aber auch gestern Abend im Gottesdienst, wenn man eben auch mit sieht, aus welchen unterschiedlichen Regionen Menschen auch kommen, hier zusammenfinden, oder in Stella Maris, die jungen Firmenbewerber, dass auch eine junge Kirche heranwächst, mit allen Problemen, die es auch gibt, das will ich nicht verschweigen, aber ich glaube schon, dass die Hilfe wirklich ankommt und dass sie auch dringend gebraucht wird.
Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerks, ist gerade unterwegs in Finnland und hat uns von seiner Reise und der Hilfen des Bonifatiuswerks berichtet. Gleich sind wir in Domradio weltweit noch verabredet mit Teemu Sippo, dem einzigen katholischen Bischof in Finnland. Ihnen, Monsignore Austen, vielen Dank.
Danke auch.
Seit 1953 gibt es das Bistum Helsinki, die einzige Diözese Finnlands. Nach zwei Niederländern und einem polnischen Bischof ist es seit 2009 Teemu Sippo, erstmals ein finnischer Bischof, und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Bischof Sippo.
Guten Tag.
Herr Bischof, Monsignore Austens hat uns schon geschildert, es gibt nur sehr wenige Katholiken in Finnland. Wie würden Sie Ihre Arbeit und Ihre Aufgaben als Bischof beschreiben?
Ja, natürlich. Das ist erstens die pastorale Aufgabe, diese kleine Herde zu betreuen hier und denen die Möglichkeit geben, den katholischen Glauben aktiv teilzunehmen und vor allen Dingen das möglich machen, dass so viele, wie es nur geht, auch die Messe am Sonntag besuchen können in diesem weiträumigen Land mit nur sieben Gemeinden. Aber wir tun unser Bestes dabei. Aber dann zum anderen haben wir natürlich auch die Aufgabe, auch die katholische Kirche überhaupt zu repräsentieren, auch in der ökumenischen Hinsicht, dass wir die Kontakte mit den anderen Kirchen suchen, zum Beispiel vor allen Dingen die lutherische Kirche, aber auch die orthodoxe Kirche und andere kirchlichen Gemeinschaften. Und ich muss sagen, dass wir hier auch sehr viel weitergekommen sind, als vielleicht vor 30 Jahren noch war. Aber natürlich auch viele andere Aufgaben, überhaupt dass die Evangelisierung, was überhaupt die Mission der Kirche ist, auch da aktiv zu wirken.
Sie sind eine junge Kirche, Sie sind eine ganz kleine Kirche, haben Sie uns auch schon gesagt, Sie sind auch eine arme Kirche. Was würden Sie sagen zum Zustand der katholischen Kirche in Finnland? Wie geht es der Kirche?
Die Kirche in Finnland, ich glaube, dass es beherrscht eine optimistische Stimmung im Allgemeinen. Die Kirche wächst bei uns. Zwar ist der Wachstum dadurch bedingt, dass immer mehr Migranten nach Finnland kommen, aus welchem Grund auch immer. Aber dann, es gibt auch eine relativ hohe Zahl von Konvertiten, zum Beispiel von der lutherischen Kirche, von anderen kirchlichen Gemeinschaften. Und die Kirche ist auch eine junge Kirche. Wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche. Also die Alterspyramide ist für uns sehr günstig.
Was würden Sie sagen? Was sind die größten Probleme, mit denen Sie zu kämpfen haben?
Natürlich, das ist natürlich die Diaspora-Situation, wo die Entfernungen sehr weit sind für manche Katholiken, die weit entfernt von der Kirche wohnen. Und es ist auch eine Herausforderung, dass die Kirche ist eine sehr bunte Kirche sozusagen, dass wir etwa 80 verschiedene Nationalitäten haben in der Kirche. Und alle diese Menschen zusammenzubringen und für alle die katholische Kirche zu geben und den Glauben zu verkünden, da sind die natürlich die Sprachprobleme und wie im Allgemeinen auch das Problem oder die Herausforderung, den Kindern den Glauben dann weiterzugeben. Das ist besonders eine schwierige Aufgabe in einer Diaspora-Situation in einer säkulären Umgebung.
An welchen Stellen brauchen Sie, benötigen Sie Hilfe? Wie kann man der Kirche von Finnland am besten helfen?
Ja, natürlich. Das ist auch die finanzielle Seite. Das ist auch eine Herausforderung. Und da sind wir ja sehr, sehr dankbar für unsere Wohltäter, besonders in Deutschland, die durch Bonifatiuswerk, aber auch durch Ansgarwerk uns unterstützen. Ohne diese Hilfe würden wir gar nicht so viel arbeiten können, wie es jetzt der Fall ist. Also die finanzielle Situation ist eine Herausforderung für uns, weil wir so wenig Katholiken haben und wir haben auch kein Recht auf Kirchensteuer. Also alles ist auf freiwilligen Basis bei uns. Die Gläubigen geben das, was gut dünken. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit für uns. Aber ich schätze, dass die Situation mit der Zeit auch besser sein wird.
Die Kirche in Finnland ist klein, jung, bunt und international. Und von ihr berichtet hat uns Finnlands einziger Bischof, der Bischof von Helsinki, Teemu Sipu, in Domradio weltweit. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Wenn man an Schweden denkt, fallen einem direkt Schlagworte wie IKEA, Elche, Volvo oder auch das Königshaus ein. In dem recht säkularen Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern steigt die Zahl der Katholiken stetig. Der Grund dafür sind unter anderem Arbeitsmigranten und Flüchtlinge. Dennoch sind Katholiken in Schweden in der Unterzahl und diese werden unterstützt vom deutschen Bonifatiuswerk. Monsignore Georg Austen, wir haben ihn gerade schon aus Finnland gehört, ist der Generalsekretär des Hilfswerks. Das Bonifatiuswerk hilft Christen in Minderheitssituationen tatkräftig. Monsignore Austen, der Schweden schon häufig besucht hat, erlebt die katholische Kirche dort als sehr gastfreundlich.
Natürlich spielt der Zuzug eine wichtige Rolle. Wir wissen ja, dass die Staatskirche in einem Abschwung begriffen ist, aber die katholische Kirche einen sehr starken Zuwachs hat. Das ist bedingt eben durch Migranten, aber eben auch eine Reihe von Konversionen und dass man die katholische Kirche als einladend erlebt, aber auch nochmal den Menschen eine geistliche Beheimatung gibt und was für die Menschen nochmal wichtig ist, eine Werteorientierung auch aus dem Glauben herauszufinden und so fließt beides zusammen. Neben den Zuzügen auch Konvertiten, auch gerade Menschen, die intellektuell denken, aber aus allen Schichten. Und das verbindet sich dort und das zu erleben, ist sehr, sehr schön.
Schweden, ein Land mit nur knapp 10 Millionen Einwohnern, aber mit einer steigenden Zahl von Katholiken. Und gleich besuchen wir zwei tolle Orte in diesem Land und versuchen einen Einblick in die Kirche und das Leben der Katholiken zu bekommen. Sie hören Domradio weltweit zur Kirche in Skandinavien. Im Süden von Schweden liegt die Provinz Schonen. Hier gibt es Städte wie Malmö, Helsingborg oder, Henning Mankell-Lesern besonders vertraut, Ystad. Aus kirchlicher Sicht ist allerdings die Stadt Lund am wichtigsten. Lund ist nicht nur eine der größten Studentenstädte Schwedens, sondern wurde früh religiöses und kulturelles Zentrum Skandinaviens. Am Dom in Lund wurde schon im Jahr 1103 ein Bischofssitz eingerichtet. 900 bewegte Jahre hat die Kirche also bereits hinter sich.
Groß und mächtig baut er sich vor einem auf. Zwei große weiße Türme ragen in den Himmel und auch von innen wirkt die romanische Kirche imposant. Ein großes Christusmosaik über dem Altarraum funkelt golden. Das alles erinnert an eine Zeit, als die heute südschwedische Stadt Lund noch das religiöse Zentrum Skandinaviens war, sagt Pfarrerin Veronika Andreasson.
Im vergangenen Frühling haben wir hier in Lund den 900. Geburtstag unserer Gemeinde gefeiert. Damals wurde Lund Sitz eines Erzbischofes für einen großen Teil Skandinaviens. Dänemark, Norwegen, Schweden, aber auch Ostland, Grönland und die Hebriden.
Seit 900 Jahren gibt es hier also einen Bischofssitz. Auch wenn Lund damit klarkommen musste, dass Uppsala, nördlich von Stockholm, bald wichtiger wurde. Und dann waren da noch zwei andere tiefe Einschnitte in der Geschichte des Doms. Bis 1658 war die Provinz Schonen nämlich dänisch. Dann fiel sie an die Schweden und so gehört auch der Lunder Dom bis heute zur schwedischen Kirche. Ursprünglich war der Dom darüber hinaus auch katholisch. Doch als 1536 die Reformation in Dänemark ankam, wurde auch der Dom protestantisch. Und viele Dinge veränderten sich, sagt Anita Larsson.
Als die Reformation nach Dänemark kam, hatte das die Zerstörung von Heiligenbildern in der Kirche zur Folge. Außerdem wurde die katholische Liturgie geändert und ein neuer Altar wurde gebaut. Der steht seit 1577 an seinem jetzigen Platz.
Aus einem katholischen, dänischen Dom wurde also im Laufe der Jahrhunderte eine protestantische, schwedische Kirche. Und genau hier liegt auch der Reiz des Doms, meint Pfarrerin Veronika Andreasson.
Wichtiger als alle Jahreszahlen finde ich die Tatsache, dass sich hier seit Jahrhunderten Menschen sammeln. Die kommen hierher mit ihren Gebeten, ihren Sorgen und ihrer Freude und das ist doch faszinierend.
Im Jahr 2000 folgt dann ein weiterer Einschnitt in der Geschichte der Domkirche. Kirche und Staat werden in Schweden voneinander getrennt. Damit geht eine jahrzehntelange Diskussion zu Ende, erinnert sich Veronika Andreasson.
Also redan på 50-talet kom de första utredningarna om skilsmässa.
Bereits in den 50er Jahren begann die Diskussion über die Trennung von Kirche und Staat. Das hing damit zusammen, dass es in einer pluralistischer werdenden Gesellschaft nicht mehr natürlich war, dass alle der schwedischen Kirche angehörten. Viele, zum Teil auch andersgläubige Menschen, wanderten ein in unser Land und mehr Menschen wollten dann auch außerhalb der Kirche stehen.
Fler valde kanske också att stå utanför svenska kyrkan.
Seit der Trennung von Kirche und Staat vor 3,5 Jahren werden die Bischöfe übrigens nicht mehr vom Kulturministerium bestimmt, sondern von der Gemeinde selber. Wieder eine Veränderung in der Geschichte des Lunder Doms.
Aus Schweden war das Dominik Cepka über den Lunder Dom. In Domradio weltweit besuchen wir gleich noch die wichtigste Pilgerstätte Schwedens, ein Kloster in Vadstena. Das Kloster der Schutzpatronin Europas, der heiligen Birgitta. Weiter Himmel, stille Wege, so heißt unsere Sendung heute und so heißt auch ein neues Buch, das vom Bonifatius-Werk herausgegeben wurde. Sibylle Hardegger war unterwegs auf Pilgerwegen durch Skandinavien und ein ganz wichtiger Punkt in Schweden ist auf diesen Pilgerwegen das erste und älteste Kloster der heiligen Birgitta von Schweden in Vadstena, einer kleinen mittelalterlichen Stadt in der südschwedischen Provinz Östergötland. Die Gebeine der heiligen Birgitta von Schweden sind kurze Zeit nach ihrem Tod in Rom in der Klosterkirche zur letzten Ruhe gebettet worden. Schon im Mittelalter gab es viele Pilger, die nach Vadstena kamen. In den letzten Jahren erlebt das Gästehaus des schwedischen Birgittinnenordens wieder einen richtigen Run von Pilgern. Birgit Schippers hat das Kloster besucht.
An der Uferpromenade zum Vätternsee, dem zweitgrößten See Schwedens, liegt das schmucke zweistöckige Kloster des Ordens der heiligen Birgitta mit weißer Fassade, roten Fensterrahmen und dunkelbraunem Giebeldach. Es wurde im 14. Jahrhundert, wenige Jahrzehnte nach dem Tod der heiligen Birgitta, eingeweiht. Das Klostergeviert ziert ein von den 12 Schwestern liebevoll gepflegter Garten mit Blumen und Kräutern. Seit Jahren ist das Gästehaus mit 27 Betten ein Anziehungsort für Gäste aus aller Welt. Einst kam auch Schwester Clara Monika zu den Birgittinnen-Nonnen, eigentlich nur, um die schwedische Sprache zu lernen, aus Begeisterung für den schwedischen Nationaltorhüter Roni Hellström.
Davon, dass ich hierhin kam, um die Sprache zu lernen, ging es über den Kontakt mit den Schwestern vor allen Dingen, aber auch, was ich dann in der katholischen Kirche hier lernte, da ging es rüber, dass ich zum Glauben zurückfand. Und mit der Zeit kam dann die Frage auf, warum ich so einen Weg gehabt habe. Und dann ließ mich der Gedanke nicht mehr los, dass es vielleicht der Wink des lieben Gottes war, um mich hier hinzubringen. Und dass er dann dazu eben einen Fußballspieler einsetzen kann, das kann eben so sein.
Ihre Begeisterung für den Klosteralltag und die Spiritualität der Nonnen in Vadstena führte dazu, dass sie sich für das Klosterleben entschied und dem Konvent beitrat. Doch das ist sicher eher eine Ausnahme. Die meisten Gäste im ältesten Kloster der heiligen Birgitta suchen erst einmal etwas anderes.
Im gesteigerten Maße auch eine Art Seelsorge für die wir eigentlich immer mehr bereitstehen. Gäste, die kommen oder Leute von draußen oder irgendwie, die gerne mit jemandem sprechen wollen, sich aussprechen wollen, vielleicht nur eben reden wollen. Nicht notwendigerweise, dass man ihnen kluge Antworten geben muss, sondern dass man irgendwie ihre Probleme aufnimmt oder mit hineinnimmt und dann eben im Gebet weitergibt. Und das hat offenbar einen solchen Effekt auf die meisten, dass sie gelöster, erlöster, um auf den Erlöserorden zurückzukommen, wieder gehen können.
Die Schwestern des Birgittinnenklosters wirken ruhig und entspannt, auch wenn das Kloster und die vielen Gäste sie vor einer schier nicht enden wollenden Aufgabenflut stellen. Denn die Zimmer müssen sauber sein, der Garten gepflegt und das alte Klostergemäuer instand gehalten werden. Und dann gibt es ja auch noch die Pflicht, mehrmals täglich zu beten und den Gottesdienst zu besuchen. Besonders beliebt sind die Besinnungstage am Wochenende, die von den Schwestern vorbereitet und durchgeführt werden. Schwester Karin, Äbtissin des Klosters, ist begeistert von diesem Angebot ihres Hauses.
Wir nehmen ein Thema auf, zum Beispiel Liebe oder was weiß ich, und dann wird es in 4 verschiedene Meditationen entwickelt. Ja, und dann leben die Leute dann in Stillschweigen durch das Wochenende. Und das ist sehr, sehr gebucht.
Über die Gästebetreuung hinaus pflegen die Birgittinnennonnen in Vadstena auch die Tradition des Klöppelns, gießen Kerzen und basteln kunstvoll aus Teebeuteln Schmuckpostkarten, die in ganz Schweden begehrt sind. Viel Arbeit für nur 12 Nonnen, die zum Teil schon recht betagt sind. Doch die heilige Birgitta hat auch für den Fall Überarbeitung ihren Schwestern eine gute Regel mit auf den Weg gegeben.
Birgitta sagt auch, ja, das und das und das, das sind die Regeln. Aber man muss auch immer den gesunden Menschenverstand gebrauchen, um Dinge zu tun. Also fasten, das ist gut, das sollt ihr machen, aber ihr sollt nicht so streng fasten, dass ihr nicht auf die Kräfte kommen könnt, um zu arbeiten oder so.
Trotzdem können die Schwestern freiwillige Hilfe immer gut brauchen.
Und wenn sie kommen und gerne Fenster malen wollen, dann sind sie herzlich willkommen. Aber es gibt auch andere Aufgaben. Also man kann ruhig hier putzen oder man kann im Garten gehen und dann alles Mögliche.
Und sie finden immer wieder Menschen, die helfen wollen. Jeder kann sich bei ihnen melden. Doch wie steht es um den Nachwuchs? Muss nicht auch das älteste Kloster des Birgittinnenordens irgendwann einmal dicht machen, weil sich keine Frau mehr für das Klosterleben entscheiden will? Die Äbtissin der Ordensgemeinschaft hat da unerschütterliches Gottvertrauen.
Sorgen haben wir immer. Nachwuchs haben wir nicht immer. Das ist auch irgendwie die Sache von Gott. Will er, dass wir hier sind, dann hoffen wir, dass er uns was schenkt an Nachwuchs.
Also mit so viel Gottvertrauen bleibt das Birgittinnenkloster im südschwedischen Vadstena sicherlich noch viele Jahre bestehen und damit ein attraktives Reiseziel für Pilger und Menschen, die die Stille suchen. Norwegen, Finnland und Schweden haben wir schon besucht in dieser Sendung Domradio weltweit. Zum Ende machen wir uns jetzt noch auf ins 4. skandinavische Land, nach Dänemark. Ein Land, das nur ein katholisches Bistum hat, das Bistum Kopenhagen. Von der Hauptstadt aus werden aber auch die Katholiken auf den Färöerinseln und in Grönland verwaltet. Es ist damit das größte Bistum der Welt, gleichzeitig aber genauso Diaspora wie im restlichen Skandinavien auch. Kåre Nielsen ist Diakon in Kopenhagen und jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo.
Herr Diakon Nielsen, die katholische Kirche von Dänemark ist noch sehr jung. Es ist eine Diaspora-Kirche. Wie würden Sie Ihre Kirche in Dänemark beschreiben?
Also eine kleine Kirche, die damit viel kämpft, dass wir klein sind. Das gibt Begrenzungen, aber es gibt auch ganz viele Chancen, um neu zu denken und sich zu besinnen, was wollen wir eigentlich und will man dazugehören. Und ich denke, es gibt auch viele Möglichkeiten.
Viele Möglichkeiten? Welche sind das zum Beispiel?
Wir sind eine Einwandererkirche. So, das ist vielleicht nicht konform zu sagen, aber so ethnische Dänen gibt es nicht viele, die katholisch sind. Also wir sind eine Einwandererkirche, viele Filipinos, Tamilen, Menschen aus Polen, Vietnamesen. Und ich denke, das ist eine Bereicherung, dass wir diese Menschen von draußen haben, die zu uns kommen und uns spüren lassen, dass wir wirklich katholisch sind, also eine weltweite Kirche, nicht wie andere mehr eine lokale oder landeskirchliche. Das gibt so, wir können so die Augen heben und weitersehen, weil die können uns viele andere Traditionen zeigen. Zum Beispiel die Tamilen, die wollen immer gerne die Statue von der Jungfrau Maria berühren oder das Kreuz. Wenn sie das nicht getan haben, war das kein richtiger Sonntag für sie. Ein typischer Däne sitzt ganz still in der Kirche und so können wir uns bereichern lassen. Das gibt dann diese Möglichkeiten, anders zu sehen, anders zu denken.
Ich habe schon gesagt, Kopenhagen ist das größte Bistum der Welt. Das klingt erstmal nach einer Herausforderung. Würden Sie sagen, es ist schwer, in Dänemark katholisch zu sein?
In gewisser Hinsicht kann es schon schwer sein, weil wir halt so klein sind und in diesen Jahren kämpfen wir unglaublich mit der Ökonomie, die ist ganz schlecht. Aber wenn ich von diesem Aspekt absehe, denke ich, es ist nicht schwer. Auch nicht nach all diesen Skandalen, die war zu Anfang, hatten wir einen bisschen schlechten Ruf, aber heute sind wir wieder, denke ich, gut angenommen. Menschen finden das irgendwo spannend. Was ist katholisch und diese ganze, was wir ja als katholische Kirche wirklich können, Liturgie feiern, was man nicht so sehr in der evangelischen Kirche in Dänemark hat, das, ich finde, wir sind gut angenommen. Von daher ist es nicht schwer. Wir stößen immer wieder an Begrenzungen, aber das fordert ja auch uns heraus, anders zu denken, neu zu denken. Wie können wir immer noch weiterhin das Evangelium verkünden?
Anders zu denken und neu zu denken, das bringt mich zu einem Projekt, von dem Sie mir erzählt haben. Ein ganz besonderes Projekt einer mobilen Kirche. Vielleicht können Sie uns davon ein bisschen berichten.
Ja, das ist ein ganz tolles Projekt. Dafür brenne ich. Meine Aufgabe ist Neuevangelisierung hier im Bistum. Und ich habe überlegt, viele Menschen kommen sonntags in die Kirche. Und einige würden nie hingehen. Dann haben wir angefangen, Nachtkirche zu machen. Einige kommen da. Aber einige Menschen würden nie in die Kirche reingehen. Und dann habe ich gedacht, dann müssen wir zu ihnen gehen. Und dann haben wir einen Bauwagen gesponsert bekommen vom Bonifatiuswerk, den wir als mobile Kirche umgebaut haben oder als Stillraum. Und wir stehen Donnerstagabend in der Einkaufszone und laden die Menschen ein, in die Mobilkirche reinzugehen oder ein Gespräch zu haben, Fürbitte, und einfach nur unseren Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken. Anders als bei dem herkömmlichen Sonntagsgottesdienst, da hätte ich fast gesagt, da bestimmen wir, was jetzt passiert. Wenn wir auf der Straße sind, dann sind es die Menschen, die wir treffen, die bestimmen, was passieren. Wollen wir miteinander reden? Wollen sie Stille? Wollen sie Kaffee? Und das ist, ich habe noch das jetzt knapp ein Jahr gemacht und fast keine negativen Zurückmeldungen bekommen. Alle Menschen sagen, das ist ganz, ganz toll.
Was ist es, was die Menschen so begeistert an der mobilen Kirche?
Dass das mal Kirche ist, die rauskommt. Dass die Kirche zu den Menschen geht und nicht sitzt und wartet, kommt zu uns. Ich hatte letztens einen großen, starken Mann, so ein Rockertyp mit Tätowieren, und der kam zu mir hin und sagte ganz, ganz böse zu mir, was machst du hier? Du machst das nur, um Geld zu verdienen und du willst die Menschen verwirren. Und der war sehr, sehr aggressiv. Und so nach 10 Minuten, dann nahm er mich in seine großen, muskulösen Arme und ich dachte so, jetzt haut er mich total zusammen. Dann gab er mir einen Kuss auf die Wange und sagt, verdammt, das ist aber gut, was du machst. Ich denke, da habe ich erlebt, der wäre nie in die Kirche reingekommen, ja? Den haben wir da treffen können. Und vielleicht haben wir mal ihm zeigen können, dass man auch was für andere Menschen tun kann, ohne von ihnen etwas zu erwarten.
Dann sage ich bis hierher schon mal vielen Dank an Kåre Nielsen. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über die Kirche in Dänemark hier in Domradio weltweit. Die katholischen Bischöfe Dänemarks sind nach der Reformation geschlossen zur neuen lutherischen Staatskirche übergegangen. Erst später kamen erneut katholische Missionare ins Land. Die Katholiken leben in der Diaspora. Am Telefon ist nach wie vor Kåre Nielsen, Diakon in Kopenhagen. Herr Diakon Nielsen, die Menschen in Dänemark, die katholischen Christen, sind in der deutlichen Minderheit. Welche besonderen seelsorglichen Herausforderungen haben Sie in der Diaspora?
Ich denke, In Dänemark ist eine der ganz großen Herausforderungen, dass wir das Evangelium verkünden. Weil ganz viele Menschen, zwar ich glaube um 80% gehören der evangelischen Kirche an, aber es kommen ganz, ganz wenige. Ganz viele Menschen wissen nichts vom christlichen Glauben. Und ich denke, das ist eine unserer ganz großen Herausforderungen. Es gibt so viele Angebote, aber ich denke, wir haben das beste Angebot, das Evangelium und was das alles beinhaltet. Ich denke, das ist die ganz große Herausforderung, dass wir zu den Menschen gehen und das Evangelium verkünden, den Menschen treffen, ihnen ein Zeugnis von der Liebe Gottes geben.
Sie haben uns gerade schon berichtet von der mobilen Kirche, mit der Sie das ja versuchen, zu den Menschen auf die Straße sozusagen zu kommen, sie zu besuchen und ihnen das Evangelium zu bringen. Aber auf welche Weisen sonst kann das noch funktionieren?
Ich denke auch, dass jeder einzelne Christ muss sich mehr und mehr bewusst werden, dass er oder sie als Verkündiger des Evangeliums da ist. Das ist unsere allererste Aufgabe, unsere Existenzberechtigung als Kirche. Und ich denke, wenn natürlich kann ich während der Predigt verkünden, aber halt nur für die Menschen, die in der Kirche sind. Wenn jeder, der in dieser Kirche sitzt, sich als Evangelist sehen würde und rausgehen würde und das Evangelium verkünden würde, dann könnten wir, ja, stellen Sie sich vor, es sitzen 100 in der Kirche, dann kann ich sie erreichen, wenn diese 100 rausgehen und das Evangelium mit ihrem Leben verkünden, dann können wir ganz viele Menschen erreichen. Und ich finde, wir haben in Dänemark eine gute Offenheit. Menschen finden es, wie gesagt, spannend, wenn man katholisch ist. Das ist schon der erste Zugang zu den Menschen.
Müssen Sie da trotzdem noch viel, ich nenne es mal, Basisarbeit leisten und Glaubensinhalte oder Inhalte der Kirche von ganz Grund auf den Menschen wieder neu näher bringen?
Ja, ganz, ganz klar. Weil die Menschen wissen meistens gar nichts über den christlichen Glauben. Also nicht mal konfessionell aufgeteilt, aber so grundlegende Sachen über den christlichen Glauben wissen die Menschen meistens nicht. Von daher ist es in der Regel bei Null anfangen.
Nicht ganz bei Null anfangen müssen Sie bei den Menschen, die zur protestantischen Kirche gehören. Sie haben gesagt, ungefähr 80% der Dänen sind protestantisch. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das Verhältnis in der Ökumene? Wie klappt die Zusammenarbeit zwischen der lutherischen Kirche und der katholischen Kirche?
In vieler Hinsicht klappt sie richtig gut, die Zusammenarbeit. Aber es ist sicher sehr abhängig von, wer ist der Priester katholischerseits oder evangelischerseits und wie offen ist man füreinander. In einigen Städten fungieren die Ökumene richtig, richtig gut, weil alle darauf eingestellt sind und wissen, dass man sich nicht über alles einig sein kann, aber trotzdem zusammen sein können. Und an anderer Stelle, da gibt es Menschen, die wollen einfach nicht mit anderen Konfessionen zusammen sein. Also es ist sehr abhängig von dem Einzelnen, wie das gelebt wird. Natürlich ist es so, dass die evangelische Kirche die große Mehrheit darstellt und vielleicht nicht den Bedarf hat, ökumenisch zu sein, im selben Grad wie wir als kleine Kirche. Oder da können Sie auch die anderen Kirchen, evangelische Freikirchen, mit runternehmen.
Wie wichtig wäre das für die Arbeit der Neuevangelisierung, für die Sie sich so einsetzen in Dänemark, wenn es eine gute Zusammenarbeit zwischen evangelischer und katholischer Kirche gibt, wenn es möglicherweise irgendwann dann auch zur Einheit der Kirchen kommt?
Ich denke, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir gemeinsam verkünden können. Es gibt viel mehr, was wir gemeinsam haben. Und persönlich könnte ich mir nicht vorstellen, Christ zu sein, ohne ökumenisch zu sein. Ich finde es eine Riesenbereicherung, von den anderen Kirchen zu sehen, wie sie rausgehen. Es gibt halt andere Kirchen, die das wesentlich besser können als wir als katholische Kirche. Dafür haben wir andere starke Seiten. Und ich denke, das Zeugnis, das wir gemeinsam geben können, dass wir gemeinsam dastehen, das ist ein sehr starkes Zeugnis, anstatt dass wir aufeinander zeigen. Das ist kein gutes Bild von der Kirche.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Diakon Kaare Nielsen für seinen Bericht von der Situation der katholischen Kirche und der Christen in Dänemark. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Das war Domradio weltweit zur Kirche in Skandinavien. Diese Sendung mit dem Titel Weiter Himmel, Stille Wege gibt es auch noch einmal zum Nachhören im Internet auf domradio.de. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich aus dem Studio. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.